Jesus, der liebevolle Therapeut. Das ist so unsere kleine Serie, die wir hier haben mit Andi Weiß
und Stefan Schwaben.
Und Andi Weiß hat da ein wunderbares Buch geschrieben, Heilsame Impulse, die berühren, befreien und verwandeln. So, und in diesem Buch wiederum gibt es 8 heilsame Begegnungen. Jesus begegnete Petrus, Jesus begegnete einer Frau, die ihn in der Menge berührte. Letzte Woche hatten wir die Ehebrecherin, die du aber ganz anders benannt hast, nämlich...
Die Frau, die der Steinigung entging.
So, und heute haben wir die letzte Folge und ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil das ist ein Thema, da habe ich auch immer Gänsehaut, wenn ich das in der Bibel selbst lese. Es steht in Lukas 24, 13 bis 35, falls ihr es auch lesen wollt. Von der Trauer zum Aufbruch und es geht um die Emmausjünger. Bei den Emmausjüngern, die sind ja unterwegs, also Jesus ist auferstanden. Und die haben bestimmt davon auch gehört und sind da so unterwegs. Und dann begegnet ihnen ja Jesus. Erzähl mal.
Das Spannende ist ja, ich weiß gar nicht, ob die so große Auferstehungsfreude haben. Mhm. Ich glaube eher, was mich fasziniert an den Emmausjüngern, ist ja der Moment, mal zu verstehen, was passiert da. Also da sind Jünger unterwegs, da waren Menschen mit Jesus unterwegs, die waren ja nicht mal so auf einem 2 Wochen Glaubens-Disneyland-Trip und sagen, oh, jetzt schöne Zeit, jetzt müssen wir uns trennen oder so. Sondern das ist ja, die haben ja ihre, als Fischer ihre Netze stehen und liegen lassen, die haben ihren Beruf aufgegeben und sind dann in die Nachfolge, sind da mit ihm unterwegs gewesen. Das heißt ja auch eine völlige existenzielle Anbindung. Ja? Also das ist ja auch eigentlich fast schon ein Geschäftsmodell.
Ja, ja.
Also die sind gemeinsam unterwegs, mussten sich auch gemeinsam versorgen, verpflegen, miteinander den Alltag bestreiten und also das ist ja wie so ein ganz tiefer Verbund. Und dieser tiefe Verbund ist von jetzt auf gleich zerbrochen. Und das ist, glaube ich, der erste Moment, warum die Geschichte der Emmausjünger uns berührt. Du erzählst, sie berührt dich, mich berührt sie auch, gehört zu meinen Lieblingsstories, die uns erzählt werden. Warum? Weil sie keine Feuerwerksgeschichte ist. Also die beginnt und Zerbruch kennt jeder in seinem Leben. Also der Moment, dass etwas, an das man sich vielleicht geklammert hat, etwas, was einem gut getan hat, etwas, auf was man sich gefreut hat, etwas, was einem Halt gegeben hat, keine Ahnung, es ist weg, es zerbricht. Aus der Traumaforschung wissen wir, es gibt ganz unterschiedliche Formen, auf traumatische Erlebnisse zu reagieren. Also da gibt's, wir wissen, Flucht und Angriff, das ist, aber es gibt noch viel mehr, man arrangiert sich zum Beispiel. Es gibt verschiedene Wege, wie geht ein Mensch mit traumatischen Momenten um. Jetzt gibt es die einen Jünger, die verstecken sich. Ja, die sind in Jerusalem, verstecken sich, haben Angst. Man weiß, ja, unser Messias, unser Rabbi, der wurde gekreuzigt, vielleicht geht es uns jetzt auch an Kragen. Also die verstecken sich. Andere gehen ihre Wege und die Emmausjünger, die gehen dorthin, wo sie hergekommen sind, die gehen zurück. Und das Spannende ist, dieser Weg, den die gehen, ein Weg der Trauer, den die gehen, das ist ja auch ein Trauerweg, ein Abtrauerprozess, den die gehen, das ist kein Weg hinzu. Also die sagen nicht, jetzt ist die Lebensentwurfsidee geplatzt, jetzt schauen wir uns mal nach was anderem um, sondern es ist ein Weg von. Mhm. Und der Weg ist geprägt von Enttäuschung, der Weg ist geprägt von Trauer, der Weg ist geprägt von vielen Fragezeichen. Der Weg ist geprägt von Angst. So. Und jetzt gehen die. Und das ist ganz spannend zu sehen. Ich liebe diesen Prozess auch anhand der Trauerarbeit mal zu vergleichen. Ich habe zu dieser Geschichte Emmaus auch ein gibt's in der Reihe Jesus, der liebevolle Therapeut, einen Alltagskurs, Feuer und Flamme heißt der. Und ich habe diesen Kurs in 7 Abende, in 7 Einheiten geteilt und habe eigentlich mit diesen 7 Einheiten beschrieben, wie ein therapeutischer Prozess eigentlich heilsam funktionieren kann. Und dieser therapeutische Prozess der Emmausjünger, den sie gehen, der beginnt in dem ersten Moment des Aufbruchs. Das ist ein Weg von, aber sie kommen in Bewegung, sie brechen auf, sie gehen weg, vielleicht auch weg von dem Schmerz, der da ist. Und während sie gehen, reiht sich dann irgendwann mal ein Fremder dazu und sie erkennen nicht, wer das ist. Und das erste Heilsame, was passiert, die dürfen zum ersten Mal jemand anders erzählen, was sie traurig macht. Mhm. Und der fragt so und dann sagt er, hey, weißt du nicht, was da passiert? Bist du der Einzige, der das nicht mitbekommen hat? Und dann erzählen die von ihrem Schmerz und sie werden gehört, ohne eine Wertung zu erfahren, sondern sie reden einfach sich den Schmerz von der Seele. Mhm. Ich glaube, das ist der Moment, wenn jemand den Schmerz erstmal wertungslos, beurteilungslos erzählen darf, sich ins Reden kommen kann. Wir wissen auch, traumatische Erfahrungen sind oft so, dass es im Hirn zu einer Abspaltung kommt. Also der Volksmund sagt, mir hat's die Sprache verschlagen.
Ja,
tatsächlich.
Ja.
Der Volksmund weiß ja viel Medizinisches sehr einfach auszudrücken und sagt aber große medizinische Erkenntnisse. Also eine traumatische Erfahrung kann tatsächlich mein Sprachzentrum so lähmen, dass ich gar keine Worte finde. Die fangen mitten in ihrem Trauma, mitten ihrer traumatischen Erfahrung, fangen die an, wieder neu Worte zu finden und fangen neu an zu buchstabieren, was das für ein Schmerz in ihnen drin ist. Ich glaube, das ist der erste Moment, wenn ich etwas benennen darf und einem Schmerz in mir Worte gebe und das darf raus. Plötzlich ist da ein Ventil da, wenn ich über etwas reden kann. Oft ist der erste Heilungsprozess gar nicht möglich oder der erste Steinchen zum heilsamen Anstoß gar nicht möglich, weil Menschen gar nicht Worte finden für das, was sie bewegen. So, jetzt gehen die da und der fragt und sie erzählen. Und dann kommt ein spannender Moment und dann wird's hochlegotherapeutisch, weil Jesus fängt dann an, also sie wissen ja nicht, dass es Jesus ist. Und dann fragt er, aber sagt mal, wie ist denn das? Musste er nicht leiden? Das. Und er fängt plötzlich an, ein Erklärungsmodell zu schaffen. In der Logotherapie arbeiten wir sehr viel mit Einstellungsmodulation. Mhm. Also das heißt, wenn ich, Frankl sagt, wenn es einen bedingungslosen Sinn im Leben gibt, dann muss es auch einen bedingungslosen Sinn im Leiden geben. Wenn wir wieder Jesus nehmen im Garten Gethsemane, der nicht als Marvel-Superheld sagt, jetzt lassen wir uns mal die Welt retten, sondern der Blut und Wasser schwitzt, und der betet und sagt, ey, wenn's möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, der Angst davor hat, aber der vertrauensvoll im Nichtwissen, was jetzt genau kommt, sagt, aber dein Wille geschehe, also der sich vertrauensvoll in dieses Leid reingibt, weil er an einer anderen Stelle sagt, es gibt nichts Größeres in seinem Leben, als sein Leben für seine Freunde herzugeben.
Mhm, ja.
Also da ist ein Grund, ein Leidensgrund da. Und weil er einen Leidensgrund hat, kommt er ins Gestalten, kann er sich hingeben.
Und er hat natürlich auch ein Ziel gehabt. Er wusste ja, warum er oder was er machen möchte.
Aber es war eine noch nicht beschlossene Sache.
Ja, ja, genau.
Und das ist, also Leid ist ja noch nicht fertig. Mhm. Leid ist ja deshalb Leid, weil wir noch nicht den Sack zugebunden haben, sozusagen. Mhm. Also wenn der Sack zugebunden ist, kann man sagen, ach ja, alles gut, so. Ja, also Leid heißt ja, ich zerbreche gerade an dem, was ich tragen muss, weil ich es noch nicht einordnen kann, weil ich noch nicht weiß. So. Und die Jünger gehen und dann ist es ein spannender Moment und plötzlich verstehen sie, musste er nicht leiden. So. Und plötzlich können sie einordnen und ich glaube, wenn eine Trauer einordnbar ist, schwieriges Wort, so wie Leid manchmal schwierig ist einzuordnen, dann kann Leid anders gestaltet und ertragen werden. Wir sind wieder in einer tragischen Trias. Ja? Mhm. Wie kann tragische Trias gestaltet werden im Leben? Leid in Leistung. Dann kann, wie Frankl sagt, Leid aufrecht ertragen, heroisch, heldenhaft ertragen werden. Das ist der plötzliche Moment. Dann gehen sie weiter und sie sind mitten unterwegs und ich liebe das, dass die Geschichte unterwegs oder viel auch unterwegs stattfinden, weil es zeigt, auch ein therapeutischer Prozess ist jetzt nicht mal ein Gespräch. Und dann, jetzt verstehe ich alles gut, ja, dann ist ja nicht so schlimm. Mhm. Ja, so. Sondern das ist ein gemeinsames Weggehen und jeder Schritt, jeder Moment, jeder Abschnitt dieses Weges hat seine eigene heilsame Bedeutung. So, und dann kommen sie irgendwann an und dann in dem Dorf und dann wollen sie weitergehen, also will Jesus weitergehen und sie sind an dem Dorf angekommen. Mhm. Und Jesus will weitergehen und sagen die, Herr, bleib bei uns, denn es will Abend werden. Der Tag hat sich geneigt. Und sie laden ihn ein, mit ihnen einzukehren im Haus, weil es schon dunkel ist, weil schon Nacht wird.
Mhm.
Und dann bricht Jesus das Brot und im Brotbrechen merken sie, ach, es ist Jesus, erkennen sie Jesus.
Mhm.
Und ich glaube, das ist auch was. Logotherapie arbeitet sehr viel mit der Lebensleistung. Also im Entdecken des Schönen, des Neuen, kann ich dann was Schönes entdecken, wenn ich mitten im Neuentdecken die alten Schätze heben kann.
Mhm.
Und plötzlich merken sie die Ressource, die da ist. Der eigentlich nicht mehr da ist, der weg ist, der hat uns ja was hinterlassen. Und das zeigt er gerade höchstpersönlich, was er uns hinterlassen hat.
Ja.
Das ist dieser alte Schatz. Wir kommen zusammen und im Brotbrechen entdecken sie, das ist unsere heilsame Kraft, die da ist. Und dann sagen sie so einen schönen Satz, Luther übersetzt das, brannte nicht unser Herz.
Ja, genau.
Ich liebe das.
Ja. Da komme ich aber auch immer hin.
Ja. Brannte nicht unser Herz.
Ja, wenn ich diese Geschichte höre, dann brennt auch mein Herz. Ja. Und das finde ich so faszinierend. Ja. Wenn man sich das vorstellt, ich finde das ja auch wahnsinnig liebevoll von Jesus sozusagen. Du sagst ja, liebevoller Therapeut. Er ist unterwegs mit ihnen und er lässt sich nicht erkennen. Also er versteckt sich, also er gibt sich als jemand anders aus. Ne? Er zeigt nicht, dass er Jesus ist.
Kein Angeber ist, also kein Poser ist.
Kein Angeber. So,
hey, alles gut.
Und was du vorhin gesagt hast, dass sie die vielleicht hätten sie gar nicht die Freiheit gehabt.
Ja.
Dann ihr Herz auszuschütten.
Schöner Gedanke.
Weil dann wären sie sofort gefangen gewesen. Mhm. Ja, da ist er und aber sie wären vielleicht gar nicht geheilt worden selbst.
Das zeigt ja das Therapeutische, das unbewertende Zuhören.
Ja.
Ne? Also wie du sagst, hätte Jesus sich gleich zu erkennen gegeben, dann hätte das alles gleich eine Wertung gehabt.
Richtig,
Der eine hätte vielleicht gesagt, oh, ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Richtig, der nächste hätte gesagt, um Gottes Willen, ich darf mich hier nur freuen, dass das ist. Meine Trauer Dinge. Hat ja nichts verloren.
Und so konnten sie einfach frei raus den ganzen Weg mit ihm bestreiten.
Und ich glaube, das ist die Schönheit dann, zu entdecken, dass da mal was war. Mhm. Ich lande immer wieder, ich hab ein paar Sachen, die Viktor Frankl mit auf den Weg gegeben hat, weil die ich fast in vielen Gesprächen immer wieder reinbringe, weil sie so sinnbildhaft schön sind und weiterhelfen. Frankl sagt, und habe ich schon erzählt und ich muss es immer wieder erzählen, weil ich es liebe. Frankl sagt, ich liebe das Scheunengleichnis von Frankl. Manchmal sagt Frankl, schauen wir auf unser Leben und es ist alles kaputt und alles abgemäht und es ist nichts. Und ich glaube, in dem Moment sind die immer aus Jünger auch. Mhm. Die sehen nicht, hey, was haben wir denn erlebt mit dem? Was haben wir denn gefeiert beim Einzug von Jerusalem, was haben wir denn gestaunt bei den Heilungen, was haben wir denn und, sondern ist alles weg. Mhm. Oft ist ja so, dass ich im Gespräch mit Menschen neu buchstabieren muss, du bist mehr als dein aktuelles Gefühl. Ja, dass die Trauer, die da ist, du bist mehr, da ist noch ein Schweif an Leben da, als ein Schweif an Biografie da.
Ein sehr schöner Satz, sag den nochmal.
Ja, du bist mehr als dein aktuelles Gefühl. Also die Emmaus-Jünger, die sind da und die Trauer, das ist ihr aktueller Zustand. Ja? Mhm. Und die, wenn du die befragt hättest, wie schaut es denn aus, Leben gut oder nicht gut, dann hätte sie gesagt, furchtbar, Leben ist ganz was Schlimmes. Ja, so. Und dann sagt Frankl, manchmal schauen wir so auf dieses Feld und das ist alles abgemäht und nichts ist da. Und dann sagt er, es ist so wichtig, dann den Blick von dem abgemähten Feld auf die volle Scheune zu richten. Mhm. Und in dieser Scheune ist alles da, was wir jeweils erlebt haben. Er hat sich immer in Interviews dann gerne versprochen und gesagt, erlebt haben, was wir gestaltet haben, was wir geschaffen haben, was wir geschafft haben. Und das ist dort drin. Und dort ist es geborgen. Und das kann uns keiner nehmen, kann keiner kaputt machen. Und das ist das, was Jesus zum Klingen bringt. Im Brotbrechen zeigt er, schaut mal, da ist ein Schatz und das Erlebte, das ist nicht von jetzt auf gleich weg. Sondern das ist vorhanden. Und dieses Vorhandene, das kann euch und wird euch niemand mehr nehmen. Mhm. Und jetzt glaubt nicht, dass dieser Schatz euch unter den Fingern zerrieselt, sondern entdeckt mal, dass die Glut noch da ist und dass da sehr wohl was brennt. Und dann sagen die, oh, brannte nicht unser Herz. Mhm. Stimmt eigentlich. Im Blick auf die volle Scheune sehe ich, da ist so viel da, brannte nicht unser Herz. Ich werde erinnert und merke, ich bin mehr als mein aktuelles Gefühl, mehr als mein aktueller Zerbruch, mehr als meine aktuelle Trauer. Und ich darf zurück und sie laufen los zurück in mein Leben gehen und sagen, ach, ich gehe mit dem Schmerz, nicht ohne den Schmerz, der ist nicht weg, der Schmerz, sondern ich gehe mit dem Schmerz, mit der schmerzvollen Erfahrung, mit dem Zerbruch, mit dem Scherz, gehe ich zurück in mein Leben und kann nicht nur mit, sondern vielleicht gerade deshalb in dieser Dunkelheit ein Licht anzünden. Und das finde ich, das liebe ich an den Emmaus-Jüngern, weil es so einen therapeutischen Gang einer Trauerbegleitung beschreibt, wie sie schöner nicht stattfinden könnte.
Wahrscheinlich ist es denn dann auch so tief, ne, wenn man das liest, und lest es mal gerne nach, Lukas 24, 13 bis 35, die Emmaus-Jünger von der Trauer zum Aufbruch. Und du hast natürlich auch einen kurzen Text verfasst aus der Sicht der Emmaus-Jünger, und den hören wir jetzt.
Wir hatten gehofft, wir hatten so sehr gehofft, dass er der ist, der alles verändern würde. Dass das Dunkel ein Ende hat, endlich. Dass unser Warten nicht umsonst war. Doch dann war er tot. Gekreuzigt wie ein Verbrecher. Und mit ihm starb auch unsere Hoffnung, unser Glaube, unsere Zukunft. Und wir gingen zurück. Dorthin, wo wir hergekommen waren. Nach Emmaus, weg von allen. Weg von allem, was uns bewegte, was uns belastete. Weg von Jerusalem, dem Ort des Schmerzens. unsere Schritte schwer, unsere Gedanken leer und wir sprachen. Ja, aber irgendwie ergab nichts davon Sinn. Wir hatten alles verloren und keiner konnte uns trösten. Dann ging er mit uns, einfach so, ein Fremder. Und er fragte, er hörte zu, er lief mit und irgendwann erzählte er von Anfang an, von den alten Texten, vom hinter allem Leid, vom Sinn hinter allem Leid. Und obwohl wir ihn nicht erkannten, brannten sich seine Worte ein. Nicht im Kopf, im Herzen. Und als wir ihn einluden zu bleiben, tat er, was wir von ihm erkannten. Wir kannten das. Er nahm das Brot. Er sprach den Segen, dann brach er es, reichte es uns. Und in diesem Moment erkannten wir ihn. Unser Herz schlug wie wild. Er war da gewesen, er selbst, die ganze Zeit, in unserer Trauer, unserer Ratlosigkeit, unserem Rückzug. Wir sprangen auf, wir konnten nicht bleiben, wir mussten zurück, wir mussten es erzählen, denn uns war klar, dieser Weg ist nicht zu Ende. Er geht mit, auch in der Dunkelheit, auch wenn wir ihn nicht sehen. Er hat unsere Hoffnung nicht ausgelöscht, nein, er hat sie verwandelt.
Die Emmaus-Jünger, unser letzter Teil, Teil 8 dieser kleinen Serie, Podcast-Serie, die 8 heilsamen Begegnungen, die Jesus eben, oder die über Jesus auch geschrieben sind in den Evangelien, mal zusammengefasst. Und jetzt klingt das so, als wäre es das gewesen. Nein. Aber ich glaube, Andi, nächstes Jahr.
Es hat Spaß gemacht mit dir, Stefan. Wir müssen noch eine nächste Runde andenken, würde ich sagen.
Ich denke mal schon. Ne? Es kommt ja auch Ostern, es kommt Pfingsten. Also viele Möglichkeiten, weiterhin in deinem Buch Jesus, der liebevolle Therapeut, zu blättern. Und ich glaube, da sind viele Schätze, die wir noch heben werden.
Definitiv.
Ja, das auf alle Fälle.
Ich freue mich auf eine neue Reise mit dir, lieber Stefan. Wohin sie auch führt, ich bin gespannt. Dankeschön, dass du mit mir auf dem Weg warst, ich mit dir auf dem Weg sein durfte.
Ja, ich danke dir. Das war's jetzt mal mit der liebevolle Therapeut Jesus, mit Andi Weiß
und Stefan Schwabmeier. Und wenn ihr wollt, guckt vorbei. Jesus-derliebevolletherapeut.de. Da gibt's in der Zwischenzeit, bis die nächste Staffel aus diesem Podcast kommt, einige Impulse. Alles Gute für euch.